Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.
Hallo und welcome back zu der zweiten Folge unserer Special-Staffel zu den Europawahlen, die dieses Jahr am 9. Juni 2024 stattfinden. Wir fangen jetzt an mit den regulären Folgen der Staffel, nachdem wir eine extrem gute Übersicht von Clara Völler der JEF bekommen haben, was überhaupt die Europawahlen sind und was es bedeutet, für ein neues Europa zu wählen. Das bedeutet, in den nächsten Wochen werden alle paar Tage eine Übersichtsfolge über eine relevante demokratische Bundespartei rauskommen, in der wir mit einer Person reden, die für diese Partei gerade im Europaparlament sitzt. Dafür haben wir heute den Moritz wieder zu Besuch aus unserer Redaktion. Der hat nämlich mit Timo Wölken geredet, der momentan Mitglied des Europaparlaments für die SPD ist. Und Moritz hat sich mal ein bisschen schlau gemacht, was man so wissen muss über die SPD im Europawahlkampf. Hi Moritz, schön, dass du da bist.
Hallo Nele.
Dann fangen wir jetzt mal mit einer Übersicht an über die SPD und du kannst uns vielleicht einmal die Hard Facts nennen zu der Partei und auch zu der Fraktion, zu der sie auf Europaparlamentsebene gehören.
Genau, die SPD ist die älteste Partei in Deutschland und tatsächlich auch die älteste demokratische Partei in Europa. Und sie gehört zur progressiven Allianz der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament. Die werden auch oft S&D genannt, beziehungsweise Socialists and Democrats. Und ja, sie fokussieren sich vor allem auf soziale Themen wie Wohnen und Mindestlohn. Die deutsche SPD hat als Spitzenkandidatin Katharina Barley ausgesucht. Einige kennen sie vielleicht noch, sie war mal Bundesjustizministerin und ist aber schon seit der letzten Legislaturperiode im Europäischen Parlament und dort unter anderem auch Vizepräsidentin. Auf europäischer Ebene haben die SozialdemokratInnen auch einen Spitzenkandidaten ausgesucht und das ist Nicolas Schmidt. Nicolas Schmidt ist in der EU-Kommission bisher für Soziales zuständig. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe von ihm in den letzten 5 Jahren eher wenig gehört und er ist in dem Rennen um den Top-Posten der EU-Kommission auf jeden Fall ein Name, der nicht so bekannt ist wie Ursula von der Leyen von der CDU.
Und was sind vielleicht so die 3 Stichwörter, die am meisten für die SPD sprechen?
Also die SPD, wie gesagt, setzt sich für soziale Themen ein. Da ist auf jeden Fall ein europäischer Mindestlohn zu nennen. Bei Migration versucht sie die Position, die die Parteien der EVP, also der Konservativen, besetzen, etwas abzumildern, also für ein bisschen sozialere Herangehensweise an Migration, aber trotzdem ein klares Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit und geordneten Verfahren. Also sie haben auch den Migrationspakt zum Beispiel unterstützt. Und sie setzen vor allem auf die soziale Komponente im Klimaschutz.
Okay, das hat jetzt schon mal auf jeden Fall einen richtig guten Überblick geschaffen. Wie steht denn die Partei momentan auf Bundesebene in Deutschland da?
Also in Deutschland wird die SPD wohl mit Stimmverlusten rechnen müssen. Momentan liefert sie sich quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD und den Grünen. CDU, CSU liegt mit knapp 30% vorne in Deutschland und AfD, Grüne und SPD liegen alle ungefähr bei 15%. Die AfD lag zuvor sogar noch höher, aber ist in den letzten Wochen etwas abgerutscht in den Umfragen. Aber ja, 15% sind für eine Partei, die von sich eigentlich selbst beansprucht, Volkspartei zu sein, doch jetzt nicht das beste Ergebnis. Und wenn man sich die gesamte EU anschaut, dann liegen SozialdemokratInnen immer noch hinter den Erwartungen. Die Fraktion der S&D wird voraussichtlich, die Wahlen kommen ja erst noch, aber nach den aktuellen Hochrechnungen von Europe Elects 14 Sitze im Parlament verlieren. Mit diesen 14 Sitzen weniger wäre die Partei auf europäischer Ebene im Europäischen Parlament zwar immer noch die zweitstärkste Kraft, aber da sieht man schon auch, wie sich möglicherweise Stimmanteile nach rechts verschieben könnten.
Okay, und über all diese Pläne der SPD hast du mit Timo Wölken geredet. Dann würde ich vorschlagen, da hören wir doch direkt mal rein.
Warum treten Sie denn noch einmal an und worauf sind Sie vielleicht am meisten stolz, was Sie in der vergangenen Legislaturperiode erreichen konnten?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich trete nochmal an, weil ich davon überzeugt bin, dass die Europäische Union auch jüngere Politikerinnen und Politiker braucht. Jetzt bin ich mit meinen 38 natürlich nicht mehr taufrisch, aber trotzdem für das Europäische Parlament noch einer der Jüngeren. Aber das ist natürlich nicht der alleinige Grund. Mir persönlich ist die Europäische Union und das Zusammenarbeiten zwischen den unterschiedlichen Mitgliedsländern und gerade den Menschen so wichtig. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die großen Probleme unserer Zeit, Frieden sichern, Klimaschützen, die nachhaltige Transformation der Industrie hinbekommen, dass das nur gemeinsam in der Europäischen Union funktioniert. Und insofern ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und worauf bin ich besonders stolz? Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Ich würde jetzt mal ein Gesetz rausnehmen, an dem ich sehr lange, sehr intensiv gearbeitet habe, gar nicht in meinem Ausschuss für Umweltfragen und Klimaschutz, sondern bin nebenbei auch noch im Rechtsausschuss. Und da habe ich ein Gesetz betreut, das Journalistinnen und Journalisten besser schützen soll vor Klagen, die sie mundtot machen sollen. Und das ist eine Initiative, die nach dem Tod von Daphne Caruana Galizia gestartet wurde. Vielleicht kennt sie noch der eine oder andere maltesische Journalistin, die bei einem Sprengstoffattentat getötet wurde, weil sie so viele Enthüllungsstories gemacht hat. Und für mich war das ein ganz besonderer Moment, dass der Vater von Daphne meine Rede im Plenum zur finalen Abstimmung gesehen hat und danach ein Foto davon mir geschickt hat und sich für dieses Gesetz bedankt hat. Und das war ehrlicherweise ein ganz, ganz besonderer Moment für mich.
Jetzt wollen wir einmal kurz die verschiedenen Themenblöcke durchgehen, die wichtig sind für die Europawahl. Ganz zu Beginn steht da der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die Spitzenkandidatin der Liberalen fordert lautstark, mehr Waffen an die Ukraine zu liefern, unter anderem auch Taurus-Marschflugkörper. Vom Bundeskanzler kommen da eher sorgfältig abgewogene Worte. Wie möchte die SPD die Ukraine unterstützen und vor allem, welche Rolle spielt hier die EU?
Also zunächst ist es mal so, dass die Bundesrepublik der größte Geldgeber für die Ukraine der europäischen Staaten ist und wir eine eindeutige Führungsrolle übernommen haben. Ich erinnere mal daran, als es um die Debatte ging, ob Leopard 2 Panzer geliefert werden sollen. Da haben wir in Deutschland zu Recht, wie ich finde, ausführlich darüber diskutiert. Am Ende hat der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gesagt, jawohl, wir liefern das. Und ganz viele andere Staaten hatten sich die ganze Zeit hinter Deutschland versteckt und haben gesagt, wir brauchen unbedingt den Leopard 2 Panzer und wir liefern das sofort. Sobald Deutschland liefert, liefern wir auch. Und dann kam das Go und von den Ankündigungen der anderen Länder ist dann leider nicht viel übergeblieben. Und insofern muss man wirklich sagen, dass die Bundesrepublik die Ukraine unterstützt, jetzt auch wieder bei den Patriot-Systemen ist ein drittes System geliefert worden, währenddessen andere Mitgliedstaaten das nicht tun. Nur wir müssen die Ukraine jederzeit in die Lage versetzen, sich zu verteidigen und vor allen Dingen auch die russischen Invasoren wieder zurückzudrängen. Das ist im Moment ins Stocken geraten. Wir bekommen Nachrichten, dass es in der Ukraine im Moment, dass die Russen Überhand haben. Und das ist eine Situation, die wir als Europäerinnen und Europäer nicht hinnehmen können. Deswegen muss es für uns gemeinsam darum gehen, jetzt auch in den nächsten 5 Jahren, bei der Aufrüstung oder bei der Verteidigungsbereitschaft zusammenzuarbeiten. Denn klar ist, wenn das unkoordiniert zwischen allen 27 Mitgliedstaaten passiert, dann kostet uns das viel mehr, als wenn wir eine gemeinsame Strategie haben. Und ich glaube, wir sind uns doch alle einig, dass wir natürlich in die Verteidigungsbereitschaft jetzt mehr investieren müssen. Gleichzeitig hören andere Probleme ja auch nicht auf. Und da wir den Euro nicht einfach verdoppeln können, müssen wir das Geld gemeinsam koordiniert sinnvollerweise ausgeben.
Im Wahlprogramm der SPD ist die Vision einer europäischen Armee geschrieben. Mhm. Was ich mich hier frage, welche demokratisch legitimierten Entscheidungsstrukturen müssten für so eine europäische Armee geschaffen werden noch?
Also die Idee einer europäischen Armee ist etwas, was ich zu Beginn, als ich noch ganz junger Abgeordneter war, immer gedacht habe, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Schließlich ist die Europäische Union ja ein Friedensprojekt. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, umso klarer ist geworden, was kann stärker sein als Anerkenntnis, dass man sich untereinander vertraut, als wenn man eine gemeinsame Armee hat und nicht mehr 27 einzelne Armees, die sich im Zweifel auch angreifen könnten. Und insofern ist diese Idee der Verteidigungsarmee ein durch und durch europäischer Gedanke, muss ich sagen. Aber natürlich ist in der praktischen Umsetzbarkeit da noch einiges zu ändern. Zum Beispiel, wer entscheidet über den Einsatz von Soldatinnen und Soldaten? In Deutschland macht das zu Recht der Bundestag. Wir haben eine Parlamentsarmee. In Frankreich macht das der Präsident. Die kennen das Konzept einer Parlamentsarmee. Und deswegen müssen wir, um zu einer europäischen Armee zu kommen, natürlich auch diese Bedingungen erfüllen, diskutieren und demokratisch absichern. Das ist ein Prozess, der noch sehr lange dauern wird. Deswegen ist die Vision einer europäischen Armee richtig. In der praktischen Umsetzung wird es allerdings noch etwas dauern, das muss man ganz deutlich sagen. Und da ist die stärkere Sicherheitszusammenarbeit zwischen einigen Mitgliedsländern immer wichtiger. In Münster gibt es zum Beispiel das Deutsch-Niederländische Korps. Solche Initiativen sind enorm wichtig und sind auf dem Weg zur Verteidigungsarmee dringend notwendig.
Angesichts der vielen Krisen muss die EU ja handlungsfähig sein. Zuletzt haben wir aber gesehen, wie Viktor Orban zum Beispiel die Ukraine-Hilfen mit einem Veto fast torpediert hat. Was für Änderungen brauchen wir in dem Bereich?
Ja, wir müssen sehen, dass die Europäische Union gegründet wurde vor dem Gedanken, dass wenn man einmal in die Europäische Union aufgenommen ist, dass man dann immer die Grundsätze, die Grundwerte teilt. Und ein Viktor Orban tut das offensichtlich nicht. Er versteht die Europäische Union als Selbstbedienungsladen und nicht als einen Raum der Menschenrechte, des Rechtsstaats und der Demokratie. Weil man aber gedacht hat, jemand, der einmal dabei ist, hält sich immer an die Spielregeln, gibt es nicht die Möglichkeit, irgendjemand rauszuwerfen. Ja? Und zum anderen gibt es in einigen Bereichen, denen die Mitgliedstaaten sehr wichtig waren, eben das Einstimmigkeitsprinzip. Und das gilt insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und um eine Vetomacht eines einzelnen Mitgliedslandes in Zukunft nachhaltig auszuschließen, braucht es in allen Bereichen der Europäischen Union Mehrheitsentscheidungen, also das Abschaffen der Einstimmigkeit. Problem ist natürlich, und das braucht man nicht wegzudiskutieren, dass die Einstimmigkeit auch nur schlicht und einfach einstimmig abgeschafft werden kann. Da beißt sich die Katze sozusagen ein bisschen im Schwanz, aber das bräuchte es auch in der Außen- und Sicherheitspolitik Mehrheitsentscheidung.
Jetzt hat das EU-Parlament dem Asyl- und Migrationspakt vor kurzem zugestimmt. Mhm. Auch Sie haben meines Wissens dafür gestimmt.
Für weite Teile, ja.
Ein Aspekt ist hier die Asylverfahrensverordnung, mit der nun geregelt wird, dass an den EU-Außengrenzen in bestimmten Fällen schon über einen Asylantrag entschieden werden muss.
Ja.
Denken Sie, dass mit diesen neuen Regeln verhindert werden kann, dass es zu einem neuen Moria, sage ich mal, kommt, dass überfüllte Lager an den Außengrenzen entstehen?
Die geschlossenen Kompromisse sind Kompromisse, die wir über Jahre verhandelt haben. Das Parlament war schon sehr viel länger fertig. Die Mitgliedstaaten haben sich immer auf eine vermeintliche Einstimmigkeit zurückgezogen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Obwohl es da gar keine Einstimmigkeitsvoraussetzung gab, wurde immer so getan, als ob man das nur einstimmig entscheiden könnte. Und das führte dazu, dass wir über 8 Jahre keine Ergebnisse hatten. Mit der Folge, dass die Dublin-Verordnung, das Dublin-System zwar galt, aber nicht mehr angewandt wurde und insbesondere zu den katastrophalen Umständen auf Moria und anderen Inseln geführt hat. Und deswegen ist doch ganz klar, dass das so nicht bleiben konnte. Rechtsextreme und Nationalisten hatten das Thema allerdings für sich entdeckt und hatten gar kein Interesse daran, einen Kompromiss zu schmieden. Am Ende ist es jetzt zu einem Kompromiss zwischen Parlament und den Mitgliedstaaten gekommen, weil man tatsächlich nicht auf die Einstimmigkeit geachtet hat, die man ja auch gar nicht braucht, und weil man verschiedene Dinge miteinander verknüpft hat. Zum Beispiel, dass jedes Mitgliedsland verpflichtet ist, einen gewissen Anteil geflüchteter Menschen aufzunehmen und das Land, das sich nicht an seinen Teil hält, die anderen Länder dabei unterstützen muss, die Menschen, die geflüchtet sind, menschenwürdig unterzubringen. Und Teil ist eben auch, dass Außenverfahren, ein Screening-Verfahren, eine Überprüfung durchgeführt werden muss. Und die Regeln, die wir dazu gefunden haben, finde ich nicht bis zum Ende überzeugend. Das muss ich ganz deutlich sagen. Für mich war allerdings auch auf der anderen Seite wichtig, dass wir 9 Jahre Stillstand überwinden mussten und dass wir sehen, dass Dublin auch nicht funktioniert und zu großem Leid führt. Insofern war das eine schwierige Entscheidung, die ich für mich entschieden habe, dass es Sinn macht, zuzustimmen, weil wir natürlich auch damit die Verpflichtung haben, neue Unterbringungskapazitäten an den Grenzen zu schaffen. Ganz klar ist, damit ist der Anspruch verbunden, dass das besser funktioniert als bei Dublin. Und als Parlament haben wir immer sehr deutlich gemacht, dass wir die Zustände in Moria oder anderswo nicht für haltbar achten. Also für uns gilt, dass auch in Grenzsituationen natürlich eine menschenwürdige Unterbringung gesichert sein muss. Und wenn das nicht funktioniert, werden wir sehr genau hinschauen. Wir haben zum Beispiel auch bei Frontex die Entlastung nicht erteilt, weil der Frontex-Chef, der mittlerweile ja für Rechtsextreme in Frankreich kandidiert, dafür mitgesorgt hat, dass Frontex menschenunwürdige und rechtsbrüchige Verfahren angewendet hat. Also als Parlament werden wir da genau hinschauen. Ich mache keinen Hehl daraus, das war keine einfache Entscheidung. Aber man muss auch sehen, dass nach 9 Jahren oder 8 Jahren ein anderes Ergebnis nicht greifbar war und dann das bisherige System weitergegolten hätte, das auch nicht funktioniert.
Aber das hört sich jetzt so an, als sehen Sie jetzt auch nicht das als den großen Wurf an.
Naja, es ist ein Kompromiss, der hat viele harte Zugeständnisse gebraucht. Und der Solidaritätsmechanismus ist wichtig. Der Umgang der in den Grenzverfahren ist es in der Tat nicht das, was ich mir ausgedacht hätte und nicht das, was ich für perfekt halte. Ja, das ist ganz klar so. Ja.
Die Union, also CDU und CSU, fordern jetzt auch ein Drittstaatenmodell und will, dass bereits angekommene Asylsuchende wieder ausgeflogen werden, also außerhalb des Staatsgebiets der EU dann in Asylverfahren außerhalb verlaufen, zum Beispiel in Albanien, in Großbritannien gibt es die Debatte mit Ruanda.
Ja.
Könnten Sie sich vorstellen, am Ende einem Programm zuzustimmen, wenn es gemeinsam europäisch organisiert wäre?
Nein.
Okay, gute kurze Antwort, dann können wir direkt zum nächsten Themenblock eigentlich übergehen.
Ja.
Kommen wir zum Thema Klimaschutz.
Ja.
Und da fangen wir mal bei der Landwirtschaft an. Vor 5 Jahren bei den Wahlen zum Europäischen Parlament waren Fridays for Future auf den Straßen. Dieses Jahr hört man eher von den Bäuerinnen und Bauern und in einem Eilverfahren wurden nun viele der Umweltauflagen in der letzten Sitzung des EU-Parlaments abgeschwächt oder gestrichen. CDU, CSU, FDP und AfD haben für die deutschen Parteien dafür gestimmt. Ist das ein Zeichen dafür, dass der Klimaschutz und vor allem der European Green Deal in der nächsten Legislatur gefährdet ist?
Also ich habe mich mit allem, was ich konnte, ich bin ja Sprecher der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Umweltausschuss, gegen dieses Schnellverfahren gewehrt. Ich habe lange versucht, das zu verhindern, auch mit Kollegen von den Grünen, von den Linken zusammen, weil das eine tiefgreifende Veränderung des bisherigen Ansatzes in der Agrarwirtschaft ist, dass wir Geld auch dann nur auszahlen, wenn auch gewisse Kriterien erfüllt werden, die Biodiversität steigern. Wir wissen, dass Biodiversitätskrise und Klimakrise unmittelbar miteinander verwoben sind. Und ich halte es für absurd, dass die Mehrheit, die konservative Mehrheit, die ihr gerade geschildert habt, das Eilverfahren durchgedrückt hat und völlig ohne Rechtsgutachten oder auch Rechtsfolgenabschätzung oder generell einem Impact Assessment, das seines Namens würdig ist, diese Änderung durchgedrückt hat. Und das ist mit Absicht so gemacht worden, weil diese 4% Stilllegungsfläche, die zum Beispiel dazugehört, das ist eigentlich der Fortschritt gewesen, wo man sagen konnte, die neue GAP hatte einen Vorteil gegenüber der alten GAP. Und das ist jetzt mit einem Federstrich von Ursula von der Leyen weggewischt worden und mit dieser konservativen Mehrheit. Und ja, das macht mich sehr, sehr skeptisch im Blick auf darauf, was dann in den nächsten 5 Jahren passiert. Ursula von der Leyen hat bei der Maastricht-Debatte, also der Debatte der Spitzenkandidierenden, gesagt, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, mit der EKR zusammenzuarbeiten. Also die EVP, in der ja CDU und CSU auch sind, schmieden ganz bewusst auch rechte Mehrheiten. Und das bedeutet, dass wir im Zweifel davon ausgehen müssen, dass Klimaleugnerinnen und Klimaleugner mit einer Mehrheit im Europäischen Parlament zu finden sind. Und das lässt mich alles andere als optimistisch sein, sondern ehrlicherweise sehr pessimistisch, wenn es zu dieser Mehrheit käme, dass wir Klimaschutz noch ernsthaft vorantreiben. Und dabei ist das doch gerade in Europa so dringend notwendig. A, weil wir eine historische Verantwortung haben, weil wir einfach sehr viel länger, sehr viel intensiver CO2 emittieren als andere Teile der Welt. Und B, weil es gerade in Europa ja ein Hitzerekord nach dem anderen geht. Wir sind der Bereich der Erde, der sich am stärksten erwärmt. Und das alles führt dazu, dass wir unsere Anstrengungen noch beschleunigen müssen und verdoppeln müssen. Aber im Moment scheint der reaktionäre, der konservative Teil genau das Gegenteil davon anzustreben. Die Beobachtung teile ich.
Diese Beobachtung zeigt ja irgendwie auch eine gesellschaftliche Spaltung zu dem Thema. Wie könnte Klimapolitik denn gemacht werden, dass sie effektiv ist und funktioniert, aber gleichzeitig auch nicht diese Spaltung erzeugt?
Also was man sehr deutlich sehen muss, ist, dass kein Klimaschutz immer mehr kostet als Klimaschutzmaßnahmen. Und das ist eine Wahrheit, die bei vielen noch nicht angekommen ist, weil für sie Klimaschutzmaßnahmen im alltäglichen Leben erstmal mehr Kosten bedeuten, Umstellung bedeuten, vielleicht tatsächlich auch etwas weniger Bequemlichkeit bedeuten. Und das ist natürlich etwas, was man schwer hinnehmen will als Individuum und schwer hinnehmen kann als Individuum. Und deswegen ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das ist ehrlicherweise noch nicht klar genug. Und an der Stelle müssen wir auch ansetzen. Deswegen ist es für mich einerseits richtig, natürlich CO2-Ausstoß weiter zu bepreisen. Aber wenn auf der anderen Seite dafür die schwächsten Einkommen und die mittleren Einkommen nicht entlastet werden, dann bedeutet das eine ungleiche Belastung. Der Menschen mit viel Einkommen, reiche Menschen, emittieren auf der einen Seite mehr CO2, denen ist ein höherer CO2-Preis im Zweifel auch egal. Und insofern haben wir derzeit in der Klima- und Sozialpolitik, die unmittelbar miteinander verwoben sind, noch eine Schieflage. Und in den nächsten 5 Jahren müssen wir deswegen insbesondere den Klimasozialfonds stärken. Und wir müssen in der Transformation sehr viel mehr auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zugehen und ihnen sehr deutlich machen, dass wir bei dem Übergang zu klimaneutralen Arbeitsplätzen jeden Einzelnen und jede Einzelne auch unterstützen werden und nicht zurücklassen werden. Wir dürfen den Fokus nicht so sehr auf die breite Industrie sozusagen legen, sondern wir müssen uns sehr viel dezidierter auch um Individuen kümmern. Und das ist etwas, was in der Klimapolitik meines Erachtens derzeit noch außer Acht gelassen wird. Also mehr soziale Gerechtigkeit in der Klimapolitik bedeutet für mich, diejenigen, die es sich nicht leisten können, stärker zu unterstützen und vor allen Dingen auch ganz massiv Unsicherheiten zu nehmen.
Das Wort sozialer Green Deal fällt ja doch auch oft im SPD-Wahlprogramm. Wie können Sie denn sicherstellen, dass diese soziale Komponente nicht an den EU-Außengrenzen zum Beispiel Halt macht? Also ich beziehe mich darauf, dass viele Rohstoffe, die wir für die grüne Transformation brauchen, also seltene Erden für E-Autos und Computerchips, die kommen oft aus Ländern, in denen es eben diese Sozialstandards nicht gibt. Wenn Sie einen sozialen Green Deal wollen, wie Sie den fordern, dann müsste der ja für alle gelten.
Das ist absolut so. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir Produkte, die unter Klimadumping sozusagen hergestellt wurden, zum Beispiel dreckiger Kohlestahl aus China, dass wir dafür an den Außengrenzen einen Ausgleich fordern und ihn damit teurer machen, damit der klimafreundlichere Stahl, der in Europa produziert wird, konkurrenzfähig bleibt. Gleichzeitig, das ist mir ein sehr, sehr zentrales Anliegen, da habe ich mich jetzt auch die letzten 5 Jahre sehr intensiv mit beschäftigt, ist es natürlich wichtig, dass das europäische Klimagesetz genau für diese Fälle auch greift. Und ich war ja für den Umweltteil zuständig als Verhandler im Umweltausschuss. Und ich finde, dass wir da eigentlich nichts Unmögliches von Unternehmen verlangt haben, aufzustellen, Transformationspläne aufzustellen, wie sie bis spätestens 2050, ja, reden nicht von 45, bis spätestens 2050 klimaneutral sein können und das auch in ihren Produkten abbilden. Denn die Verantwortung für Klimaschutz liegt ja nicht bei den Individuen alleine, sondern nur zu einem kleinen Teil, sondern sehr viel mehr, sehr viel stärker bei den Unternehmen, die die Ressourcen dazu haben und die ja auch ganz bewusst klimaschädliche Entscheidungen treffen. Und insofern ist dieser Grenzausgleichsmechanismus wichtig, das Lieferkettengesetz ist wichtig und natürlich werden wir in Handelsabkommen, wenn sie denn geschlossen werden, auch immer stärkere Nachhaltigkeitskapitel reinverhandeln.
Jetzt ist ein Aspekt die Finanzierung von diesen Zukunftsaufgaben. Jetzt hat ausgerechnet Ursula von der Leyen nach der Corona-Pandemie mit Next Generation EU gemeinsame europäische Schulden eingeführt, was es in der Form vorher noch nie gab. Kann das eine Blaupause sein für weitere schuldenfinanzierte Projekte in der EU?
Also Frau von der Leyen war zufällig gerade Kommissionspräsidentin, als die Entscheidung der Mehrheit getroffen wurde, das so zu machen. Vielleicht muss man so rum formulieren. Sie ist immer noch Konservative und CDU-Mitglied, die die Idee der gemeinsamen Zukunftsfinanzierung strikt ablehnen und eigentlich eine Austeritätspolitik wollen. Es ist ja jetzt auch in den neuen Economic Governance Guidelines sozusagen deutlich geworden, dass aufgrund des konservativen Widerstandes da nicht mehr möglich war. Also ich würde nicht sagen, dass sie das unbedingt wollte, sondern dass sie es nicht verhindern konnte. Das ist meine Interpretation der Situation. Das muss ich leider einmal so gerade rücken. Ansonsten ist es allerdings genau so, wie du es gerade geschildert hast. Die Zukunft, wenn wir sie gemeinsam adressieren wollen, die Investitionen in Klimaneutralität, das Mitnehmen jedes Einzelnen und jeder Einzelnen wird Geld kosten. Wenn wir das nicht durch Steuern von besonders reichen und von den besonders finanzstarken Unternehmen bekommen, dann ist es etwas, was man auch über Schulden finanzieren muss. Und da ist es ja die Antwort der Liberalen und der Konservativen, genau diese Antwort nicht zu geben. Sie sagen ja nicht, wo das Geld herkommen soll. Also sie wollen die Reichen nicht besteuern, sie wollen reiche Unternehmen nicht besteuern, sie wollen keine Erbschaft besteuern. Und dann bedeutet das eben zu sparen. Und das trifft dann diejenigen besonders hart, die eben bisher nicht so viel Geld im Leben haben. Und das ist ein Politikansatz, den wir als SozialdemokratInnen ablehnen. Und deswegen ist die gemeinsame Zukunftsfinanzierung ein Modell, das wir für sehr richtig halten, sehr intensiv auch für den Next Generation EU Fund gekämpft haben und uns durchaus vorstellen können, dass das ein Modell ist, das wir auch in Zukunft ansetzen, weil das natürlich zu einem absoluten Erfolg geführt hat und insbesondere auch eine Rezession in der Europäischen Union verhindert hat.
Kommen wir zum letzten Teil. Demokratie und Rechtsruck haben wir die genannt. Es gab eine Studie Jugend in Deutschland 2024, laut der die AfD mittlerweile die meisten JungwählerInnen abholt. 22% könnten sich vorstellen, die AfD zu wählen. Was sagt das für Sie aus über unsere Gesellschaft und die Politik, die für junge Menschen gemacht wird?
Die chinesische und russische Interessen vertritt. Die Zustimmung bei jungen Menschen zur AfD zeigt, wie ich finde, eine tiefe Verunsicherung, was sozusagen die Zukunft bringt. Und das hängt unmittelbar mit dem Punkt zusammen, den ich vorhin mal schon gemacht habe, dass wir in einer Zeit leben, in der es viele Unklarheiten gibt und manchmal auch bedeutet, dass es ein Stück weit in Einzelfällen auch Wohlstandsverluste oder Härten gibt, die wir ausgleichen müssen. Aber als junger Mensch kann ich nicht davon ausgehen, dass es mir automatisch besser geht als meinen Eltern. Das ist ja bisher die Erfolgsgeschichte gewesen. Und die AfD tut so, als ob das alles wieder so sein könnte wie immer, indem man einfach Ausländer abschiebt, indem man einfach den Klimawandel leugnet, indem man einfach so tut, als ob es Corona nicht gibt und indem man einfach mit autokratischen und diktatorischen Staaten wie China und Russland zusammenarbeitet. Und das ist etwas, wo es Aufgabe aller politischen Parteien ist, ja deutlich zu machen, dass die AfD eben auch keine Antworten hat. Aber das alleine wird nicht reichen. Wir selber müssen auch deutlich machen, warum das Zukunftsversprechen auch für die jüngste Generation oder für junge Menschen gilt. Und das ist etwas, was wir jeden Tag versuchen, zum Beispiel auch in Schuldiskussionen und überall, wo auch junge Menschen sich informieren. Und das ist etwas, was wir bisher in ausreichendem Maße gemacht haben. Das muss man einfach selbstkritisch so sehen.
Danke, dann bis hierhin. Ich habe noch 5 kurze Entweder-Oder-Fragen an Sie.
Ja, perfekt. Ich bin bereit.
E-Auto oder Verbrenner?
Eindeutig E-Auto.
Das Mining von Kryptowährungen unterbinden oder fördern?
Es kommt drauf an, wenn man es ökologisch sinnvoll hinbekommt, dann kann man das auch weitermachen.
Wahlrecht ab 16 in allen EU-Mitgliedstaaten.
Unbedingt, ja.
Soll die Ukraine Teil der EU und der NATO werden?
Das wird sie langfristig und gerade die EU-Beitrittsverhandlungen sind ja eröffnet worden. Ich halte das für sehr richtig.
Ein EU-Beitritt, welche anderen Länder würden Sie bis 2030 begrüßen?
Wir haben intensive Debatten, gerade was ja auch die Westbalkanstaaten angeht. Und ich finde, solange wir Länder haben, die noch Mitglied in der Europäischen Union werden können, sollten wir, wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind, bei keinem und keinem Land die Tür zuschlagen. Denn das zeigt ja, dass die Europäische Union mit ihrem Versprechen, Wohlstand und Frieden zu sichern, immer noch super attraktiv ist.
Und die letzte Frage, Cannabis in der EU legalisieren, ja oder nein?
Steht nicht zuletzt auch aufgrund meiner Intervention im SPD-Wahlprogramm, dass wir da die europäischen Regeln noch weiter anpassen müssen, also ja.
Dann danke für die Information.
So, wir haben jetzt viel über die konkreten politischen Positionen der SPD gehört. Wie hast du denn das Gespräch und die Pläne der Partei wahrgenommen?
Ja, ich glaube, die SPD hat schon einen klaren Fokus im Wahlkampf und das ist soziale Gerechtigkeit und faire Löhne für alle in Europa. Der Bundeskanzler spricht ja auch immer wieder davon, dass sich alle in der Gesellschaft unterhaken müssen. Und das ist so ein bisschen das Motto, das die SPD versprühen will im Wahlkampf. Olaf Scholz ist ja auch auf jeden Fall ein Teil der Wahlkampagne. Aber es gibt so ein Problem, vor dem die SPD steht. Und ja, das ist so ein bisschen rauszustellen, warum man genau für die Partei wählen sollte. In den Medien liest man ja doch eher auch negative Beiträge über die Ampelkoalition in Deutschland und die SPD erfährt da jetzt nicht unbedingt Rückenwind. Zum Beispiel haben bei Suchanfragen in den letzten 12 Monaten, die sich auf Parteien in Europa beziehen, nur 10% sich auf die sozialdemokratischen Parteien in Europa bezogen. Dagegen konzentrieren sich mehr als 50% der Suchanfragen auf die Mitglieder der konservativen EVP. Also da liegt die Partei noch relativ weit zurück.
Und hast du das Gefühl, dass da eine aktive Strategie zu erkennen ist bei der SPD, wie sie jetzt noch aufholen möchte und vielleicht WählerInnen ansprechen möchte?
Ja, eigentlich hat die Partei schon ein großes WählerInnenpotenzial. Viele Menschen, die sich für grüne Positionen einsetzen, könnten sich vorstellen, die SPD zu wählen, weil sie eigentlich auch viele Positionen der Grünen übernimmt. Sie setzt sich außerdem für ein starkes Eintreten für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit an. Da waren ja auch im Frühling in Deutschland viele Menschen auf den Straßen. Also auch hier hätte die Partei ein großes Wählerpotenzial und ja, vor allem der Fokus auf die Rechte von ArbeitnehmerInnen sollten eigentlich viele Gruppen ansprechen, aber immer mehr schlägt der Partei vor allem auch Hass entgegen. Zuletzt wurde in Dresden der SPD-Politiker Matthias Ecke zusammengeschlagen. Anscheinend ist die Stimmung in einigen Teilen der Gesellschaft so aufgewühlt, dass es zu solchen rechtsextrem motivierten Straftaten kommt. Außerdem wurde die SPD-Parteizentrale zuletzt Opfer eines Hackerangriffs aus Russland. Ja, das zeigt alles, dass die SPD doch in einer sehr schwierigen Position sich befindet momentan. Die SPD sieht sich dabei klar in einer antifaschistischen Tradition und lehnt die Zusammenarbeit mit rechten Kräften im Parlament ab. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Strategie, jetzt auf den letzten Wochen vor der Wahl davor zu warnen, was es bedeuten würde, falls es eine rechte Allianz im Parlament gäbe, und hat in dem Bezug auch Kommissionspräsidentin von der Leyen kritisiert, die ja möglicherweise mit dem Gedanken spielt.
Eine klare Kante gegen Faschismus hören wir auf jeden Fall gerne, und auch wir hier im Podcast zeigen uns natürlich mehr als schockiert über die Angriffe auf PolitikerInnen in Deutschland, unter anderem dem SPD-Politiker Matthias Ecke.
Ja, genau. Und Matthias Ecke zum Beispiel, er ist einer derjenigen, der für die SPD in Sachsen auch auf Platz 1 der Liste steht. Also man hat den Namen vielleicht vorher noch nicht gehört, aber das ist ein Mann, der das Spitzenpersonal der SPD ist. Also das sollte man schon nicht unterschätzen, was da momentan im Land passiert.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall auch mitnehmen aus dieser Folge. Wir nehmen aber auch sonst noch sehr, sehr viel mit. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Moritz, dass du uns so ausführlich über die Pläne der SPD aufgeklärt hast und uns so ein spannendes Interview mit Timo Welken mitgebracht hast.
Dankeschön.
Wir melden uns hier in der nächsten Folge mit einem Gespräch über die Parteipläne der CDU wieder. Mit denen hat nämlich unsere Redaktionskollegin Claudia ausführlich geredet. Bis dahin erinnern wir euch noch einmal daran, am 9. Juni sind die Europawahlen. Bitte geht an diesem Tag in die Wahlkabinen oder beantragt am besten ganz, ganz schnell noch eure Briefwahl, damit ihr noch rechtzeitig von zu Hause aus wählen könnt. Weiter informieren könnt ihr euch natürlich auch immer bei uns auf der Website treff.europa.de, wo momentan regelmäßig Artikel erscheinen zu dem Wahlvorgang und zu allem Wichtigen, was ihr wissen müsst, um am 9. Juni vorbereitet in der Wahlkabine zu stehen. Und sonst folgt uns auf jeden Fall auf Instagram und auf allen weiteren Social-Media-Kanälen. Wir hören uns mit der CDU und Claudia in ein paar Tagen. Bis dahin sage ich tschüss und bis dann.
Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.